Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium fortsetzen können über wie legen wir die Bibel aus. Und der heutige Untertitel ist Allein die Schrift, Sola Scriptura. Nun, auch hier wieder am Anfang die Frage, wieso und auf was bezieht sich das allein die Schrift? Wir erinnern uns, dass die Bibel geschrieben wurde mit dem Zweck, mich und dich zu befreien von dem Selbstbetrug, in dem wir geboren sind, zu befreien, uns zum fähig zu machen, zum Dienst, selbstlos zu leben und damit wir mit Gott sprechen können, dass wir ein Wort von ihm haben, worauf wir uns beziehen und auch handeln können. Wir müssen die Bibel kennen, sie sagt uns, woher wir kommen, sie sagt uns die Ursache des Problems, welches wir haben, was sie in uns verändert hat durch die Trennung von Gott, die Folgen, die wir sehen, wie wir erlöst werden können aus dem Zustand und den Zeitraum und Ablauf des Erlösungsprozesses. Das alles beinhaltet die Bibel und wir haben es ja bisher gesehen, dass wir brauchen eine Brille. Das, was von der Bibel nicht zertrennlich ist, was von nichts zertrennlich ist, was Gott geschaffen ist, nämlich sein Grundgesetz, was wir heute noch ein bisschen näher anschauen werden. So, schauen wir uns doch die Aussagen an, aus derer diese Aussage Sola Scriptura genommen worden sind. Sie stammen nämlich von den Reformatoren, die gesagt haben, Sola Scriptura, das heißt allein die Heilige Schrift, Sola Fide, allein der Glaube und sola gratia, allein die Gnade. So, das sind Worte, wenn man die jedes einzelne nimmt, dann müsste man sagen, ja, wenn allein die Heilige Schrift, warum muss noch allein der Glaube da sein? Worauf bezog sich denn das alleine? Weil wenn wir das allgemein nehmen, würden wir sagen, na ja, dann reicht die Heilige Schrift. Aber nein, ich brauche die Heilige Schrift, ich brauche den Glauben, ich brauche die Gnade. So, wieso haben Sie sie in welchem Kontext herausgeholt? Und erst dann können wir verstehen, was es bedeutet, weil sonst benutzen wir irgendwelche Floskeln und verstehen nicht, in welchem Zusammenhang sie verwendet wurden. Weil das Leben besteht nicht nur aus der Schrift, und nicht nur aus dem Glauben und nicht nur aus der Gnade. Es besteht aus mehr. So, um was geht es denn letztendlich? Deshalb wollen wir schauen, den Zustand der Kirche im Mittelalter. Die Heilige Schrift war dem Volk unbekannt. Die Tradition war der Standard des Glaubens. Mystik und Anbetung von Heiligen, Zauberei, Götzendienst, all das war gang und gäbe. Und darauf bezogen sich die Reformatoren. Wir werden es noch näher betrachten. Wozu allein der Glaube? Nun, es war entscheidend, man musste Werke tun, um Sündenvergebung zu bekommen. Man konnte sogar Sühnung bekommen durch Geldzuwendungen, die man der Kirche gab. Man konnte Freibriefe sich erkaufen. Und man konnte das nicht nur für sich selbst tun, sondern auch für die Toten. Und dann die Gnade, nur nach vollbrachten Taten wurde sie gewährt. Das beißt sich natürlich auseinander. Deshalb haben sie gesagt, die Gnade steht für sich alleine, man muss sie aber anwenden. Ja, sie ist an Bedingungen geknüpft, dass ich sie anwende. Der Glaube muss benutzt werden und all das, was daneben hineingekommen ist, muss abgeschnitten werden, so damit er alleine steht, weil er ist der alleinige Weg zur Erlösung. Und warum allein die Schrift? Weil man musste das abschneiden, was die Schrift unbekannt oder verdunkelte. So schauen wir uns das besonders an, weil wir sprechen ja über die Schrift. Und was waren die Verschleierungselemente der Heiligen Schrift damals? Und wir werden schauen, was sie heute sind und wie muss man die Dinge betrachten. So, da wurde ein Netz gelegt über die Heilige Schrift und dieses Netz war gestrickt aus den Erfahrungen der Kirchenväter. Sie waren wichtiger wie die Schrift. Sie verdunkelten die Schrift. Dann musste man die Meinungen der Priester und der Mönche anhören. Die waren natürlich höher wie das, was die Schrift sagte. Dann hatte man die Tradition der Vorväter, die konnte natürlich nicht angetastet werden, die brachte das Ganze durcheinander. Und dann hatte man die Mystik. Die Kirche war ein Zusammengemisch von dem christlichen Glauben und dem heidnischen Kult. Und so war alles ein Gemisch mit Mystizismus. Und dann hat man die Anbetung und Verehrung von Heiligen praktiziert. Und was gang und gäbe war, war Aberglauben und Zauberei. So, all das haben die Reformatoren erkannt, haben gesagt, all das muss abgeschnitten werden. Das Netz muss von der Bibel weggenommen werden, sodass wir sehen, was die Schrift sagt. Aber schauen wir uns, wie es heute ist. Wir haben nicht nur diese Dinge alle dazu, sondern wir haben noch etwas dazugefügt. Wir haben heute die Naturwissenschaft, die auf der Basis der Evolutionstheorie begründet ist. Und die verschleiert die Bibel fantastisch. Dann die Psychologie. Wenn wir heute sehen, die Ausbildung der Theologen ist mehr eine psychologische Ausbildung wie eine biblische Ausbildung. Aber woher stammt die Psychologie? Was lehrt sie? Lehrt sie, kommt sie aus der Schrift oder ist sie eine Abwandlung, eine Verdrehung oder ein Umgekehrtsein zur Schrift? Und dann haben wir noch zusätzlich das ausgeprägte Theologiestudium, das hatten wir auch früher, aber das ist jetzt heute noch stärker auf Menschenabhängigkeit, wie wir letztes Mal gesehen haben, auf wissenschaftliches Arbeiten gegründet, als auf ein So spricht der Herr aus der Schrift und aus dem Gesetz. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen Meditationsformen, die Vermischung jetzt der asiatischen Glaubensrichtungen mit dem christlichen Glauben ist eines der Dinge, die die Bibel nahezu komplett auf die Seite drücken. Und das mitten in den Kirchen heutzutage, ob das jetzt die evangelische Kirche ist, die katholische, die adventistische, wer auch immer sie sind, sie praktizieren heute immer mehr das Asiatische, das die Dinge, die mystisch sind. Und asiatische Meditation ist purer Mystizismus, ist erfahrungsbedingt und nicht rational bedingt. Menschen wollen heute etwas erleben, aber dadurch müssen sie die Bibel zur Seite tun, um das zu machen. So, die Frage ist jetzt, womit blicke ich auf was? Weil, wenn ich die Bibel habe und die Bibel betrachte durch die Augen der Meinungen der Priester, durch die Naturwissenschaft und Evolutionstheorie, wenn ich die Bibel betrachte durch den Blickwinkel der Psychologie, der Mystik, der Tradition, der Meditation, des Theologiestudiums und des Aberglaubens und Zauberei. Das heißt, ich nehme das Fernglas und das sind diese Mittel, wodurch ich die Bibel betrachte. Dann muss ich die Bibel streichen, dann ist die Bibel null und nichtig. Wenn ich es umgekehrt mache, wenn ich von der Bibel her die Meinung der Priester anschaue, dann muss ich sie streichen. Wenn ich von der Bibel her die Naturwissenschaft anschaue, dann muss ich zumindest das, was die Naturwissenschaft heute ausmacht, die Evolutionstheorie wegtun und muss mich auf das gründen, was wirklich in der Naturwissenschaft ist und nicht, nämlich das Gesetz der Natur. Wenn ich von der Bibel her die Psychologie betrachte, kann ich sie komplett wegstreichen, weil sie passt mit der Bibel mit nichts zusammen. Weil sie fördert nicht das Wegtun des Irrtums, des Ich bin Gott, sondern sie hebt es empor. Sie fördert das Ichtum. Aufgrund der Psychologie und ihrer Anwendung haben wir die Auslegung, dass Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und so muss ich mich zunächst selbst lieben, damit ich meinen Nächsten lieben kann. Das ist Verdrehung des Wortes aufgrund der Psychologie. Wir lieben unseren Nächsten als unser Gegenüber oder weil wir uns ja von vornherein uns immer höher tun als den anderen. Wir sind so geboren. Es kann keiner den anderen höher tun als sich selbst. Das gibt es nicht. Deshalb ist es ganz klar, die Psychologie muss entsprechend dem Irrtum unseres Herzens, weil sie ja darauf gegründet ist, uns bestimmen, dass wir sagen, naja, also muss ich mich jetzt zunächst selbst lieben, weil wie wenn ich mich nicht schon von Geburt an nur um mich selbst drehe. Wisst ihr, wie verrückt das ist? Und die Leute nehmen, sagen, die Bibel, Jesus sagt es doch, liebe dich zuerst oder du musst den anderen lieben wie dich selbst und wenn du dich nicht liebst, meine Lieben, es kommt keiner auf diese Welt, geboren von Adam und Eva, der sich selbst nicht von vornherein liebt, der sich selbst anbetet, das gibt es nicht. Wir sind von Geburt bestimmt zur Selbstanbetung. Deshalb sagt Jesus, guck auf den anderen, so wie du auf dich schaust. So egoistisch, wie du dich um dich kümmerst, kümmere dich um den anderen. Das ist der Sinn, den er geben wollte. Und jetzt, durch die Psychologie, drehen wir das um. Deshalb haben wir so ein Verschlimmtes, deshalb habe ich gesagt, dann streichen wir die Bibel, wenn die Psychologie recht hat. Aber das Studium der Theologie ist immer mehr ein psychologisches Studium, also ist die Bibel doch nicht mehr so wichtig. Wir schauen sie durch die Augen der Psychologie. Wir haben das Fernglas umgekehrt gemacht. Wenn wir die Mystik anschauen, müssen wir die Mystik streichen. Von der Bibel aus ist die Mystik, Tradition gibt es nicht in der Bibel. Es gibt auch keine asiatische Meditation dort. Es gibt zwar ein Studium und das ist fraglich, das müsste man nach der Schrift machen, nicht so wie man es heute macht. Und es gibt keinen Platz von der Bibel aus zu Aberglauben und Zauberei. So die Frage ist entweder oder. Deshalb haben die Reformatoren das erkannt und haben gesagt, sola scriptura. Das bedeutet nicht, dass neben der Schrift die Schrift nicht Propheten erlaubt, dass die auftreten, die ja im selben Sinne handeln. Die Schrift sagt es, werden kommen Menschen, das Licht wird wachsen. Wir haben gelesen in Daniel Kapitel 12, dass die Verständigen werden aus der Schrift Dinge verstehen und die Unverständigen werden nicht. Kapitel 12, Vers 10. Viele werden gereinigt, geläutert und bewährt werden und die Gottlosen werden Gottloswesen führen und die Gottlosen alle werden es nicht achten, aber die Verständigen werden es achten. Das heißt, die Bibel erlaubt, dass Dinge dazukommen, aber sie sind dennoch in völligem Einklang mit der Schrift. Aber das, was Gegensatz zur Bibel ist, kann doch nicht vermischt werden. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, sola scriptura bedeutet, das, was mit der Schrift nicht zu vereinbaren ist, ist weggetan. Und jetzt kommen ja natürlich die schlauen Ärzte, mit denen ich zu tun habe. Und ich nenne sie schlau, weil sie sich so stark auf ihre Wissenschaft gründen und sagen, die Bibel und die Wissenschaft ist gleich. Sage ich, wo denn? Wo findet ihr, dass die Evolutionstheorie, die Theorie, dass es ums Überleben geht? Wie sagt man das jetzt mit dem Virus? Der Virus will überleben, deshalb sucht er sich einen Wirt. Das ist genau umgekehrt, wie die Realität ist. Nur ein Wirt kann ein Virus herstellen. Ein Virus ist ein Mittel. Und Mittel werden benutzt zu etwas. Und der Körper benutzt es, um ein Signal zu geben. Aber nicht umgekehrt. Das Signal benutzt doch nicht den Körper. Das wäre, wenn wir eine Alarmanlage im Haus haben und sagen, naja, die Alarmanlage, die Alarmanlage braucht das Haus, damit es, damit die losgehen kann, wenn das Haus brennt. Also wer braucht jetzt was? Die Alarmanlage das Haus oder das Haus die Alarmanlage? Schaut, wie verkehrt die Welt ist. Wie umgedreht zur Realität. Die Alarmanlage braucht doch das Haus nicht. Nur das Haus braucht die Alarmanlage. Ein Virus braucht keinen Wirt. Ein Bakterium braucht keinen Wirt. Der Wirt braucht das Bakterium. Der Wirt braucht das Virus. Wie sollten denn sonst der Körper zeigen, dass etwas nicht stimmt? Wie sollen Schmerzen stehen, wenn wir uns anschlagen oder wenn Dinge im Leben passieren, wenn wir Stress haben, wenn der Geist eine falsche Stroh macht und dann etwas im Körper verbrennt, dann brauche ich ein Virus, der mir das zeigt. Ich brauche ein Bakterium, das wächst plötzlich und Toxine machen kann, damit es mir zeigt, dass ich hier oben was ändern muss. Aber doch nie umgekehrt. Aber die Welt ist verkehrt. Die Welt steht auf dem Kopf. Weil man hat etwas gelernt, was gegen das Gesetz ist, was nicht stimmen kann. Ja, jeder, der kommt und sagt heute, die Naturwissenschaft und das, was in der Welt heute gepredigt wird als Wissenschaft, es ist alles basiert auf der Idee des Überlebens. Also haben wir eine Alarmanlage im Haus, weil die Alarmanlage überleben will. Das ist grotesk. Sowas gibt es nicht. Alles in dieser Welt. Deshalb habe ich mir hier noch einmal das Gesetz zur Seite getan. Die größte Problematik des Menschen ist heute die Unkenntnis der Bibel und des Grundgesetzes der Natur. Wir haben nicht verstanden dieses Gesetz, das niemand verändern kann. Niemand. Und es sagt so, nichts kann aus sich selbst existieren und funktionieren. Nichts. Alles braucht und ist abhängig von Energie und Rohstoffen. Das ist der erste Punkt. Alles braucht einen Input. Alles muss nehmen, das ist der Eingang, das ist die Ursache. Aber der zweite Aspekt ist völlig ignoriert, dass nichts wurde für sich selbst gemacht. Es gibt keinen Eigenzweck. Du existierst nie für dich selbst. Ein Virus existiert nicht für sich. Nichts wurde gemacht für sich selbst. Nichts. Aber das ignoriert die Welt komplett. Satan hat es so weit gebracht, dass der Mensch, und die Evolutionstheorie geht ja genau umgekehrt, alles geht um dich. Der Baum will überleben, deshalb macht er dir Früchte. Der Arme. Die Tomate will überleben, deshalb machst du dir Tomaten. Wie viel hat denn die Tomate von den Früchten? Wie viel hat denn ein Baum von seinen Früchten? Wie viel hat ein Baum von dem Sauerstoff, den er aus dem Kohlendioxid umsetzt? Also umwandelt und Sauerstoff gibt. Wie viel hat er davon? Wie viel hat das iPad davon, dass ich es benutze? Wie viel hat das Buch davon, dass ich es lese? Wie viel hat der Tisch davon, dass ich ihn benutze? Wie viel hat die Wasserquelle davon, dass ich das Wasser trinke? Wie viel? Es ist pure Ignoranz. Es geht nie ums Überleben. Aber die ganze Theorie der Evolution ist aufgebaut auf einen Grundsatz, der in der Natur nirgendwo existiert. Ja, wir müssen leben, um Sinn zu erfüllen. Du musst ein Dasein haben, um das zu erfüllen. Aber das Dasein erfüllt nicht den Sinn. Alles wurde gemacht, um einen Ausgang zu haben, um nicht für sich selbst da zu sein. Diese zwei Grundpfeiler würden unsere ganze Welt reformieren, wenn sie bekannt wären. Aber wenn Wissenschaft und Bibel zusammengehören, dann enthebeln wir die Bibel aus ihren Ankern. Dann ist die Bibel nicht mehr Bibel. Dann ist sie nicht mehr Gottes Wort. Dann ist die Wissenschaft, die Psychologie, die Philosophie ist Gottes Wort. Und das ist Götzendienst. Das ist, wie ich es schon vorher gesagt habe, das ist die Silhouette des Bildes des Tieres, das wir bald sehen, dass es aufgestellt wird. Und die ganze Welt wird sich vor ihm beugen, weil niemand kennt das Gesetz. Sie kennen nicht, dass die Dinge umgekehrt sind. Sie wissen nicht, wie die Funktionen per Gesetz gesteuert sind. Wenn nichts für sich selbst gemacht ist, dann sucht niemand seinen Eigenzweck. Das ist nur in dem Geist des Menschen drin, der denkt, er ist für sich selbst gemacht. Weil es ist ja Gott und er dreht sich um sich selbst. So, und dann gibt es natürlich viele Nebengesetze, die abhängig sind von Umständen, und Gott ist der Geist, der alles gemacht hat. Was wir heute erleben in der Gesellschaft, ist eine Katastrophe. Aber die Katastrophe besteht wiederum in der Situation, weil wir nicht das Gesetz kennen. Was war zuerst? Individuum oder Gesellschaft? Nun, wir wissen, das Individuum war zuerst. Gott hat zuerst den Adam geschaffen. Und dann hat er aus dem Adam die Eva geschaffen. Und aus diesen ist die Gesellschaft entstanden. Und die Gesellschaft besteht aus Individuen. Die Gesellschaft besteht aus Individuen, aber die Gesellschaft ist kein Individuum. So, was bestimmt wen? Immer das, was zuerst ist, das Individuum, bleibt entscheidend für das, was daraus entsteht, die Gesellschaft. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir verstehen können. Ihr wisst, es gibt ja Menschen, die glauben, dass wir die Woche nach den Monden einteilen sollen. Und sie sehen nicht, dass der wöchentliche Rhythmus der 7 Tage vor den Mondzyklen kommt. Und immer das, was zuerst kommt, kann ja nicht enthoben werden. Darauf wird nur aufgebaut. Deshalb kann nicht die Gesellschaft das Individuum bestimmen, sondern immer nur das Individuum, die Gesellschaft. Das, was zuerst kommt, bleibt immer zuerst. Das ist das Fundament. Jedes Individuum hat dieselbe Grundbedürfnis, somit kann keiner höher sein als der andere. Das hatten wir schon in der Französischen Revolution. Die Gleichheit. Ja, das ist tatsächlich so. Wir sind als Menschen alles Individuen mit denselben Grundbedürfnissen. Da gibt es nicht einen höher oder niedriger wie der andere. Wir sind alles Geschöpfe ein und desselben Gottes und kommen aus ein und demselben Menschen, nämlich Adam. Da gibt es keinen Unterschied. Kommt einer aus Adam besser raus als der andere? Kommt er höher aus als der andere? Ist doch unmöglich. Wir sind alles in demselben Stammbaum. Also bestimmt jedes einzelne Individuum die Gesellschaft. Das heißt, die Gesellschaft ist gebildet von jedem Einzelnen. Und ich meine hier wirklich jeden Einzelnen, nicht nur einigen. Und nicht die Gesellschaft bildet das einzelne Individuum. Das heißt, wenn jetzt einer oder zwei oder drei, wenn ein oder mehrere Individuen die Gesellschaft steuern wollen, brechen sie das Grundgesetz und müssen sich als höhere und klügere Wesen ansehen. Das ist der Grundsatz der Sünde. Und ich möchte hier ein paar Beispiele nennen. Wir haben sie von Anfang an drin und wir werden sie bis zum Ende des Kampfes sehen, bis Gott dem ganzen Problem des Menschen ein Ende macht. Schauen wir Kain und Abel. Kain ist der Erste, der von Abel kommt. Und es sind auf der Welt zu der Zeit, wir wissen ja nicht, weil Adam und Eva haben viele Kinder gehabt, wir wissen nicht in welchem Rhythmus, aber wir wissen, dass Kain einen Bruder hatte. Und zwei sind ja eine Gesellschaft, oder nicht? Und jetzt tun sie und handeln jeder, wie er will. Der eine bringt dieses Opfer, der andere bringt das andere Opfer. Das eine wird von Gott angerechnet, weil es ja dem entspricht, wie der Mensch, wie Abel verstanden hat, wie er frei wird von seinem Irrtum seines Herzens. Und Kain ist sich dessen Irrtum nicht bewusst. Warum kann Kain den Abel nicht so lassen, wie er ist? Warum kann Kain nicht sagen, naja, schön, Gott, du akzeptierst Abel, mich nicht. Abel ist mein Bruder und ich habe ihn gern. Warum muss sich Kain auf Gott über Abel rächen? Warum? Warum kann der kein Abel nicht toleriert. Wisst ihr, dass das ein Grundsatz ist von Anfang der Welt bis zum Ende? Dass immer der, der den anderen nicht tolerieren kann, der Antigöttliche ist. Immer der, der bestimmen will über den, was ein anderer glauben soll, der hebt sich als Gott und setzt sich als Gott in den Tempel Gottes. Das ist das Grundproblem. Und wir haben es ja, die Bibel schreibt es über die letzten Tage und Paulus schreibt darauf, davon in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Abvers 1. Aber der Zukunft halber unseres Herrn Jesus Christus und unserer Versammlung zu ihm bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch nicht bald bewegen lasset von eurem Sinn, noch erschrecken, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als von uns gesandt, dass der Tag Christi vorhanden sei. Das war damals vor 2000 Jahren. Lasset euch niemand verführen in keinerlei Weise. Das ist das Hauptproblem. Gibt ja nur eine Sache, Wahrheit oder Lüge. Lasst euch niemand verführen, auf keine Weise, denn er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. So, es muss etwas, jemand offenbar werden. Der Paulus wusste, wer das ist. Der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, das Gott oder Gottesdienst heißt, also dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Gedenket ihr nicht daran, dass ich euch solches sagte, da ich noch bei euch war? Und was es noch auffällt, wisset ihr, dass er offenbart werde zu seiner Zeit. Denn es regt sich schon bereits das Geheimnis der Bosheit. Allein, dass der es jetzt auffällt, muss hinweggetan werden. Und alsdann wird die Boshaftigkeit offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes, und wird sein ein Ende machen durch die Erscheinung seiner Zukunft. Des, welches Zukunft geschieht durch die Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wunden und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, auf dass sie selig würden. Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. Und das sind fantastische Verse, die genau den Zustand unserer Welt zurzeit zeigen. Das ist fantastisch. Jesus hat gesagt, zuerst wird die Ungerechtigkeit überhand nehmen. Das heißt, man handelt ungerecht aufgrund eines guten Motivation, nämlich Bewahren der Gesundheit. Und man sieht nicht die Verführung des Satans dahinter. Dass sich einer oder mehrere Individuen erheben und bestimmen wollen, was die Gesellschaft zu tun und nicht zu tun hat. Bestimmen wollen, ob jemand reisen darf oder nicht reisen darf. Weil er könnte ja eine Gefahr sein. Was hat die Welt gemacht bisher, dass sie überlebt hat? Man hat sich die Hände gegeben, man hat sich geküsst, man war normal zusammen. Wieso sind wir nicht schon alle längst tot? Ich habe ja manche Patienten, die eine Phobie haben vor Keimen. Und die sich dann ihre Schuhe kochen müssen, weil sie haben sie einmal getragen draußen. Und ich habe den Eindruck, dass was so ein Einzelfall war, hat sich jetzt zu einem generalisierten Fall verwendet. Ich sage manchmal, können wir uns schützen vor Keimen? Das heißt, wenn wir uns vor der Sonne, können wir noch schützen, weil wir sehen sie. Wir können vor der Hitze nicht schützen, weil ja, wir können uns doch vor der Natur, in der wir leben, nicht schützen. Es wäre doch absurd, mit der Natur zu kämpfen. Aber so werden wir verführt. Satan macht allerhand Zeichen und Wunder, Und der Mensch, der von hier gesprochen wird, der wird sich bald sehen lassen. Und dann wissen wir, dass Jesus kommen wird. Weil dieser Mensch, der sich alles erhebt und Weltherrscher sein will und sich erhebt über alles, was Gott ist, das heißt, er will alle Religionen auf sich beziehen. Dieser Mensch wird sterben, wenn Jesus ihn mit dem Hauch seines Mundes tötet bei seiner Erscheinung. Weil dann wissen wir, wenn dieser Mensch auftritt, dann ist das Erscheinen Jesu notwendig, weil er wird nicht sterben, bis Jesus nicht ihn mit dem Hauch seines Mundes durch sein Erscheinen tötet. Wir leben eine erste Zeit. Dann, wenn eine oder andere Menschen vorschreiben wollen, was andere zu tun oder nicht zu tun haben, wird die Gesellschaft nicht mehr funktionieren können. Und Diktatur, Zwang und Krieg werden die Folge sein. Nun, in all dem hat Gott eine Reformation versprochen. Und wir wollen sehen, was müssen die heutigen Reformatoren tun. Sie brauchen das Motto und wir können es gerne übernehmen. Allein die Heilige Schrift. Ohne all die ganzen Vernetzungen, die es da gibt. Allein der Glaube und allein die Gnade. Was werden die Reformatoren in diesen Tagen tun? Das Erste ist, sie werden die Heilige Schrift kennen und verstehen. Sie werden die Bibel zum Standard ihres Glaubens haben. Und sie werden fähig sein, die Erlösung anderen Menschen einfach zu erklären. In diesem großen Tumult, der heute stattfindet und stattfinden wird, wird Gott den Reformatoren dieser Zeit eine außergewöhnliche Fähigkeit schaffen, dass sie das Ganze einfach und klar der Welt darstellen können. Und sie werden es darstellen mit ihrem Leben. Sola fide, weil es wird gezeigt werden, dass sie durch den Glauben das Leben Jesu leben. Das kann man nur durch den Glauben tun. Und wenn die Liebe Gottes aus ihnen herauskommt, dann beweisen sie, dass sie das Gesetz Gottes erfüllen. Das heißt, es ist geschrieben in ihren Herzen gemäß des neuen Bundes. Sie sind im Einklang mit Gott. Sie leben nicht mehr für sich selbst. Und sie sind bereit zu sterben, so wie ihr Herr, um der Wahrheit willen. Sie sind geschickt mitten unter die Wölfe wie Schafe. Aber sie werden nicht die Wölfe beißen. Weil das gibt es nicht. Es beißt immer nur der Wolf. Nur der Kain bringt den Abel um. Nur Nebukadnezar toleriert die drei Jünglinge nicht, die stehen und sich nicht beugen vor seinem Machtgebäude. Ja, sie kommen dahin, sie haben ihre Position, aber sie sagen Glaube allein an Gott. Das ist sola fide. Das ist, ich werde mich vor keinem anderen Götzen oder Götzenähnlichem oder Wissenschaft oder Lehre beugen, außer vor der Wahrheit. Weil hier steht, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, schickt ihnen Gott Irrtümer. Ja, und sie werden verzwickt sein. Und diese Menschen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, die durch diese Situation hervorkommen in diesen letzten Tagen, sie werden alle leben. Die meisten von ihnen, wenn Jesus erscheint. Und werden sehen, wo sie sich betrogen haben. Wo sie geliebt haben, die Macht über andere. Anstelle die Liebe zu anderen. Nebukadnezars Macht wurde gebrochen durch drei Individuen. Weil sie standen und sie wären getötet worden. So wie Kain den Abel getötet hat, wären sie auch gestorben. Wäre nicht Christus, hätte nicht eingegriffen. So würden sie auch viele von uns töten in diesen Tagen. Und besonders in den sieben Plagen werden sie die 144.000, die übrigen, töten. Sie werden einen Tag bestimmen, wo sie getötet werden sollen. Aber der Tag ist gleichzeitig für uns der Tag der Befreiung. sola fide, allein durch den Glauben an Gott. Da gibt es kein Beugen vor einer Wissenschaft, da gibt es auch nicht ein Beugen vor einer Autorität, wenn sie von mir verlangt, jemand anders anzubeten als meinen Herrn. Der Nebukadnezar war sehr gnädig, er sagte, ich gebe euch nochmal eine Chance. Beim nächsten Hall der Posaunen und so weiter. Und sie sagen ihm ganz deutlich, weißt du, es hat keinen Wert. Und wenn die tausendmal Posaunen, werden wir dich und dein Bild nicht anbeten. Und Gott kann uns aus deiner Macht befreien, weil Gott ist ja der Mächtige. Aber tut es nicht, werden wir uns in keinem Fall vor deinem Bilde beugen oder es anbeten. Weil unser Glaube ist allein auf Christus und nicht auf irgendeinen Götzen, auf irgendein Bild, irgendeine Lehre, die nichts hat und keine Lösung wirken kann. Sola Gratia. Sie wissen, die Reformatoren wissen, dass alles, was sie tun, aus Gnade tun. Wisst ihr, dass das Leben so gewesen ist, wie es war bis hierher, war ein Gnadengeschenk. Dass Gott zurückgehalten hat, die Winde, war Gottes Wirken. So wissen wir, er ist da. Und wenn er jetzt die Zügel loslässt, sodass der Mann, der Widersacher, der Antichrist, aufstehen kann, so wollen wir damit einverstanden sein und wollen sagen, Herr, hilf uns, dass wir dich dir treu dienen und dass wir schätzen, dass wir aus Gnaden allein gelebt haben und leben. Gäbe es die Gnade nicht, würden wir alle nicht da sein, weil wir sind alle Gesetzesbrecher. Nur die Gnade hält uns künstlich am Leben, dass wir aus der Gesetzlosigkeit in das Gesetz wieder hineinkommen. So deshalb, was ist der Grund, die Grundlage deines Lebens? Aber bedenke, ich und du, wir müssen bedenken, wir sind in dieser Zeit nicht da für uns selbst. Wir wurden als Christen nicht berufen, für uns da zu sein. Deshalb brauchen wir diese drei Mittel, sage ich jetzt mal, die Schrift, den Glauben und die Gnade, um damit ein Werk zu vollbringen, das herrlich sein wird. Und es wird nur durch die Gnade Gottes möglich sein, dass wir ihn je darstellen können. Und es wird nur durch das Leben Jesu, das wir im Glauben annehmen, möglich sein, dass wir ihn in seiner völligen Liebe der Welt beweisen können. So lasst uns alles andere abtun, was uns hindern könnte, dieses Werk zu vollbringen und einzugehen in das Reich unseres Heilandes und Erlösers, weil sein Kommen kommt und steht vor der Tür.